Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Auf der Gamescom hört dich niemand schreien. Aber euch vielleicht. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur Live hier auf der Gamescom, hier live im Stream, hier auf der Bühne für alle, die uns gerade sehen oder auch nur hören können. Yves, wie fühlen wir uns?
Gegruselt, da ist ein großer Yves, der mich anguckt.
Ach so, ja, das war meine Idee. Guck mal, wie deine Lippen zur Geltung
meine
kommen.
Meine Güte, der will küssen, das sehe ich. Ja. Aber ja, das ist das erste Mal, dass wir in dieser Art und Weise auftreten. Normalerweise haben unsere Zuhörer ja das große Glück, sie müssen die Visagen nicht sehen. Euch sage ich, haha, das ist jetzt leider so, da müsst ihr mit klarkommen. Aber wir haben uns natürlich etwas überlegt, worüber können wir beide reden auf der Gamescom. Viele haben sich gefragt, welche Spiele hat Yves dieses Jahr so alle gezockt? Ich sage Snake 3. Und ich habe auf jeden Fall eventuell Marco daran erinnert, dass wir eine kleine Tradition haben. Und zwar, wir haben wie viele Stunden, hast du es mal nachgerechnet, wie viele Stunden auf Nerd und Kultur über Alien geredet?
Über Alien?
Über Alien.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir haben jeden einzelnen Film, also wenn wir die Spin-offs mitrechnen, haben wir im Podcast besprochen. Wer hat das hier gehört, zufälligerweise?
Irgendjemand?
Oh, recht viele. Das ist ganz schön Commitment. Das ist ganz schön Commitment. Oh, Hadi hat sich hier vorne gemeldet.
Weißt du, dass Alien 3 ein Podcast ist, wo du nach der Hälfte mich nur noch so hörst?
Ja, das war ein sehr angenehmer Schnitt für mich.
Das war richtig gut. Wusstest du übrigens das noch über den Film, den du nicht magst? Oh, nein, erzähl mir mehr davon.
Das war sehr interessant. Ich hatte es genauso gequält wie damals der Film, das weiß ich noch. Aber es waren mindestens 1,5 Stunden pro Film, teilweise 2. Mhm. Das sind die 4 Hauptfilme plus Covenant, plus Prometheus, plus Romulus haben wir besprochen, plus die 2 AVPs. Und jetzt überlege ich, war noch was dabei? Nee, das war's.
Das war's.
So, okay, das sind dann 4, 5, auf die Hauptreihe drauf. Das sind 9. 9 mal 1 Stunde 3/4. Mhm. Und da hört's bei mir mit dem Mathe auf.
Guck mich nicht an.
9 mal 1,75. Quatsch, mal 2,75. Nee, war 1,75.
Diese Podcast-Reihe ging auch nur so lang, weil ich gesagt habe, wenn ich nochmal Alien Resurrection gucken muss, dann musst du AVP 2 gucken.
16 Stunden, sag ich.
16 Stunden.
Aber hast du nachgeschaut? Wie kommst du jetzt mit so einer Frage?
Ich komme dazu, weil es ein toller Übergang war zu Alien Resurrection. Weil wir sprechen ja heute über eine Serie, die bisher ziemlich gute Kritiken da draußen kriegt. Mhm. Aber wir hatten eine Frage, um das endgültig alle Male zu setteln. Was ist der schlechteste Alien-Film? Ihr dürft gerne schreien.
Schreien?
Ja. Bitte?
AVP 2.
AVP 2, Alien 4. Was haben wir hier? Sebastian? Alien 4? Bär?
Ich hab Bär für Alien 4.
Ich habe Bär nicht verstanden.
Sie hat gesagt, Alien 4 ist geil und damit bin ich ganz bei ihr. Weil ich freue mich bei jedem Rerun auf Alien 4, weil der macht so Spaß. Aber ich verstehe, dass man ihn hasst.
Es macht halt auch Spaß, wenn er vorbei ist.
Aber wir können es auch anders setteln. Was ist denn der beste Alien-Film? So, da haben wir nur 2 zur Auswahl, weil was anderes würde nicht passieren.
Alien 4 und AVP 2.
Genau. Wer jetzt für Alien 1 ist, hebt einmal die Hand. Wer für Alien 2 ist, hebt danach die Hand. Also erstmal Alien 1. Wer ist für Alien 1? Das bin ich. Genau. Bester Alien-Film. Oh, nicht 50%. Weniger, als ich gedacht habe. Oh. Ich sag mal 30-40%. So, und jetzt, wer ist für Aliens?
Oh ja.
Das ist ungefähr genauso viel. Bisschen mehr vielleicht. Das heißt aber...
Willst du mal was Kontroverses sehen?
Was?
Wer ist für Alien Covenant? Was, wirklich nicht mehr?
Immerhin.
Prometheus jetzt? Okay,
nee, ah, ja, das ist ja Hardy, das wissen
nee,
wir.
Aber damals war es Covenant bei Hardy.
Aber das heißt ja umgekehrt, das kannst du jetzt anders sehen, ungefähr 30% von euch finden nicht, dass es Alien 1 oder 2 ist. Das ist bemerkenswert.
Das trifft.
Ich dachte, das ist eine 50-50-Frage, wir haben gar nicht mehr vorbereitet. Wenn wir mehr vorbereitet hätten, würden wir euch da draußen im Chat fragen. Aber ich glaube, die sind eindeutiger bei Aliens, wenn ich das hier so aus dem Augenwinkel richtig gesehen habe. Ja, okay, das Aliens angeht. Noch eine Sache, die ich vergessen habe, unsere Notizen aufzuschreiben. Mir jetzt aber eingefallen ist, weil wir auf der Gamescom sind.
Er hat Notizen mitgebracht.
Ich habe Notizen mitgebracht, weil ich ja der Vorbereitete von uns beiden bin. Hier, ist für Kamerabeweis. Sehr viel ist es nicht. Also es wird immer so getan, als würde ich riesige Skripte, ganze Lexikons mit in den Podcast nehmen. Das kann man als SMS schreiben.
Das ist mehr, als ich im ganzen letzten Jahr geschrieben habe.
Das sagt
habe.
Aber mehr über dich als über mich aus.
Ja.
Hier auf der Gamescom. Wer hat denn schon den Alien-Stand gesehen? Also ist zumindest vorbeigelaufen.
Wow.
Wer war denn drin? Hat es jemand gemacht? Hier eine Handvoll, weil es eine lange Schlange. Es ist einer der Stände, die ich hier ganz hardcore empfehlen möchte an der Stelle. Es gibt einen Alien-Earth-Stand in Halle 6.
Ich war noch nicht da, ne?
In Halle, hä?
Ich war noch nicht da.
Du warst nicht da, ich weiß.
Ich war ein bisschen spät heute hier.
Ja, ich habe das Influencer-Event dazu am Mittwoch verpasst und habe mich gestern aber vorgedrängelt, also nicht vorgedrängelt, die Disney-PR, Grüße an Sebastian, hat mich durchgeschleust und ich habe das gemacht und ich habe das aus der POV aufgenommen und ich werde das demnächst irgendwann auf Instagram posten. Was sie da machen ist, die haben so eine Roleplay-Life-Experience gebaut. Du wirst am Anfang abgescannt als jemand, der auf einem, ich glaube, auf einem Planeten oder auf einem Schiff landet und in die Crew aufgenommen wird. Du bist quasi ein externer Berater. Man findet einen Parasiten bei dir, was schon mal bei Alien nie gut ist, wenn sie einen Parasiten bei dir finden. Du kriegst dann so ein Alien-Badge, auch zur Erinnerung mit so einem QR-Code. Und wird ein Foto von dir gemacht und alles. Du wirst in die Crew aufgenommen. Dann sollst du dir im Labor ein paar Dinge anschauen, die ein bisschen merkwürdig sind. Dann, ich verrate jetzt nicht alles, keine Sorge. Dann fehlt die Katze, die ganze Zeit da war. Alle Leute, die daran beteiligt sind, sind in Kostüm und gehen nicht out of character. Also schon beim Briefing hat die Frau, die mich abgescannt hat, die ganze Zeit zu mir gesagt, don't smile, stop smiling, it's serious. Und der letzte Typ ist komplett durchgedreht, als ich dann in so einem Gang war. Und ich sag mal, es gab einen Countdown, es hatte Escape Room Mechanismen und es hat mit einem Alien zu tun. Und zu all dem kriegt ihr am Ende sogar noch einen Social Clip. Und ich finde das total geil, dass es hier als so Alien-Life-Experience hier auf der Gamescom zu erleben ist. Probiert es aus, solange es noch geht.
Ist das was für schwache Nerven?
Ich glaube schon, dass man das erträgt.
Wirklich?
Aber wenn du sehr schreckhaft bist, dann würde ich es nicht empfehlen.
Ich neige dazu, wenn mich Leute erschrecken, dann hau ich.
Ich will nicht spoilern, was passiert, aber wenn du jemanden da auf die Fresse gehauen hättest, Entschuldigung, das wäre nicht gut ausgegangen.
Nee, deswegen wollen wir nicht machen.
Ich empfehle es, ich poste es demnächst für alle, die es verpasst haben. Also Tipp von mir, heißer Tipp von mir hier, wenn ihr jetzt hier fertig seid, geht ein bisschen schneller als die anderen, die rechts und links von euch sitzen, in Halle 6 und stellt euch dann auch in die Schlange, weil wenn die Messe langsam zumacht, sind die Schlangen auch sehr schnell sehr viel kleiner und man wird dann in einer kleinen Gruppe durchgeschleust. Ich hatte den Luxus, dass ich alleine war, aber mit einer kleinen Gruppe durchgeschleust und Sebastian fand es auch gut, habe ich gehört. So, jetzt so viel dazu. Das ist ein kleiner Gamescom-Exkurs, wenn wir schon mal hier sind. Aber wir reden heute über Alien Earth.
Ja.
Und man muss gleich dazu sagen, jetzt für alle da draußen und für euch hier, keine Sorge, wir werden euch jetzt nicht komplett zuspoilern. Das hat zwei Gründe.
Ich hatte es so krass vor, ne? Und dann hat Emmy gerade backstage gesagt, keine Spoiler. Ich so, wie reden?
Aber doch bis Folge 3.
Dann passiert das Ding.
Es ist schon mal, es wäre Positives, dass man bei der Serie richtig hart spoilern kann.
Man kann.
So, und das kannst du nicht von jedem Alien-Produkt behaupten. Du könntest in Romulus reingehen, da gibt es keine Spoiler für diesen
Film. Oh doch, also
guck
sorry.
Guck den Trailer, es gibt doch keine...
Ja, da gibt's
Spoiler. Was ist denn der Spoiler? Die Prämisse?
Nee, ich kann dir das jetzt nicht sagen, weil es ein Spoiler ist.
Den Spoiler habe ich schon in den anderen Alien-Filmen gesehen.
Nee, hast du nicht.
Ich sitze mittendrin und denke so, ey, das habe ich schon mal gesehen. In Alien 4
Wollen wir das klären? Da hinten gibt's einen Ring.
Ja, genau. Ich sage, es gibt wenig zu spoilern. Bei Alien Earth gibt es viel zu spoilern. Und das werden wir nicht machen. Und wir werden es auch deswegen nicht machen, weil wir hätten schon 6 Folgen gucken können von 8. Weil wir haben sie schon vor Wochen als Screener von Disney bekommen. Ich habe mir die erste Folge davon angeschaut, war super angetan davon. Aber ich habe noch nie bei irgendeinem Screener, also vorab Pressezugang, gesehen, dass meine E-Mail-Adresse als Wasserzeichen so groß über dem Bildschirm war. Ich habe die ganze Zeit intuitiv versucht, an meiner E-Mail-Adresse vorbeizuschauen. Es ist bei anderen Screenern, sind die kleiner und deine E-Mail-Adresse ist halb transparent. Hier war es so groß, es hat mir die Visualität dieser Serie kaputt gemacht. Deswegen habe ich da nicht weitergeschaut. Und das andere Interessante ist, es gab ein gestaffeltes Embargo darauf. Das heißt, wenn man diese Screener bekommen hat, hatte man ein Embargo von, du darfst in 2 Wochen darfst du über Folge 1 und 2 reden. Ja. In 4 Wochen darfst du über die nächsten 2 reden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht auswendig. Und ein paar Outlets haben anscheinend dieses Embargo schon direkt bei Embargo-Lifting gebrochen und haben über die ganze Serie geredet, wie gut sie ist.
Nicht alle Helden tragen Capes.
Genau, unter anderem IGN, wenn ich das so richtig weiß. Und die Reviews von Alien Earth sind so atemberaubend gut, dass Disney gesagt hat, ach fuck it, wir nehmen es raus, das Embargo, und ihr dürft jetzt alle über alles reden. Machen wir aber nicht, wir reden über die 3 Folgen, die jetzt schon da sind.
Ja.
Und du hast mir einen interessanten Fact vorher erzählt, den ich nicht auf dem Schirm hatte, wegen der Reichweite dieser Serie.
Ja, anscheinend, also gestern zumindest, habe ich schon Artikel gelesen, da stand drin, dass das gerade die most streamed Show ist, worldwide. Ihr könnt das gerne gegenchecken, vielleicht war das auch ein Artikel von Andi von der Tanke. By the way, Andi, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich das sagen kann, ist eine Show, bei der ich Teil bin. Regie führt André. Wie geil ist das?
Kurzen Applaus mal für die Regie.
Wollen wir ganz kurz einen Applaus für die Regie haben?
So viel reißen. Und es ist, ich glaube, Yves wird ein bisschen
melancholisch
ersetzen.
Wie früher.
Und das.
André, es geht um einen Film, den du nicht kennst und eine Serie, die du nicht kennst.
Also wie immer?
Und da passieren Sachen.
Aber naja. Ist ja jetzt nichts Neues für...
Das ist überhaupt nichts Neues.
Ja, okay, gut.
Aber es ist im Grunde genommen neu, weil ich es lange nicht mehr gespürt habe, dieses Gefühl.
Also wir werden weitestgehend spoilerfrei reden, aber die großen Themen der Serie sind eher universell, sehr philosophisch geradezu.
Ja, aber das sind ja die besten Alien-Filme.
Ja, das macht es... Wie stehen wir denn zu Alien? Fangen wir damit an. Wir haben es schon angedeutet durch die Umfragen hier. Also ich bin mehr der Alien-1-Typ, er ist mehr der Aliens-Typ.
Aber es wechselt bei mir auch jedes Jahr, muss ich sagen.
Jedes Jahr?
Also es ist komisch. Immer den Film, den ich zuletzt gesehen habe, da sage ich, ja, es ist ganz klar, Ridley Scott's Alien, was redest du? Dann gucke ich James Camerons Aliens und sage, es ist so krass Aliens. Also wenn ich heute das mit dem Bewusstsein reingekommen wäre, den letzten Film, den ich gesehen hätte, das ist Alien, dann wäre das jetzt die 1 gewesen. Ich muss aber sagen, Alien ist besser im Director's Cut. Aliens ist nicht besser im Director's Cut.
Das ist, es sind in beiden Fällen keine Director's Cuts. Das ist ja immer, weißt du noch, unseren Podcast? Hört es gerne nach. Es gibt keinen Director's Cuts von den
Aliens. Du hast sehr viel über sowas geredet im Podcast.
Special
Hört Editions. Bitte nach.
Die Regisseure sind fast alle mit dem Kino-Cut mehr als zufrieden. Und es gibt keine Director's Cuts von diesen Alien-Filmen. Es sind alle Special Editions, selbst der 4.
Ja, der 3. ist ja der Assembly Cut.
So, ja, ach so, ja, da ist niemand zufrieden.
Der Dritte, da ist niemand zufrieden.
David Fincher darf man nicht drauf ansprechen, sonst schlägt er dir ins Gesicht, wie Eve in einem Alien-Stand den Leuten ins Gesicht schlagen
genau,
würde.
Ja.
Genau.
Also es gibt 2 wundervolle Alien-Filme. Hardy würde sagen Covenant und Prometheus. Aber die originalen 2, ich glaube, für die haben wir ein sehr großes Herz. Mhm. Wir lieben auch Prometheus, oder nicht, Marco?
Ja, aber ich bin ja sehr ambivalent, was Alien angeht. Abgesehen von den AVP-Filmen mag ich sie alle. Mittlerweile auch Covenant. Weil jeder der Alien-Filme hat ja irgendwas. Gerade bei den ersten 4, bei der Quadrologie, habe ich zu schätzen gelernt, als jemand, der wirklich so regieaffin ist. Und ich interessiere mich einfach für die Hintergründe. Und die sind selbst bei Alien 3 super interessant und machen den Film erhebender auf eine andere Ebene. Weil der Film alleine gibt das nicht her. Aber die Hintergründe mit der Kamera, vor allem mit David Fincher, was sich daraus entwickelt hat, das sieht man da halt. Man sieht eben, wenn man den Film sieht, dass da 7 drin steckt. Man sieht, dass da ein Fight Club drin steckt. Das ist alles da in den Babyschuhen, in den Kinderschuhen. Und was für mich Alien ist, ist nicht Alien 1 und Alien 2 und wie sich das weiterentwickelt, weil wenn man so betrachtet, ist es ab dem 2. geht's nur bergab. Man könnte aber sogar sagen, es geht nur ab dem 1. bergab, weil der 2. eine komplette Antithese dazu ist. Ripley ist eben keine Person, die sowohl männlich als auch weiblich sein könnte, weil das Drehbuch sich nicht festlegt, sondern sie ist eindeutig eine Mutter.
Ja.
Typisch James Cameron, Terminator 2-Style, du hast ja eine Mutterfigur. Das ist super wichtig. Der Arbeitstitel war auch Mother. Und Alien, die Quadrologie, steht für mich für 4 junge Regisseure, die zu großen Regisseuren geworden sind, erst danach, mit sehr eigenen Visionen, die immer einen komplett eigenen Film gemacht haben, der wenig noch mit denen davor zu tun hat. Und alle 4 Filme haben angedeutet, was für großartige Regisseure aus denen rausgekommen sind. Für mich sind die Alien-Filme, die 4 Alien-Filme, absolute Talentschmieden. Und ich liebe es, die zu gucken. Das ist mir wirklich egal. Ich kann nicht einfach nur 2 gucken und dann lasse ich es ruhen. Ich liebe es, alle 4 zu schauen. Und deswegen, da habe ich einen ganz anderen anderen Platz in meinem
Herzen.
Ich kann
Herzen das so krass
Alien.
Nicht teilen.
Ja. Aber wenn ich
also jedes
müsste,
Mal, wenn ich ja. Alien Resurrection sehe, wird mir körperlich übel. Also, da sehe ich, wirklich so, ich sehe da kein Talent.
Ich sehe den Filmemacher, der das fünfte Element, also nicht gemacht hat, aber diese Esprit, die da drin steckt, echte Sets, gore-mäßig, sehr auf Comedy, auch ein Stück
genau
weit sehr gesellschaftskritisch.
Genau das will ich in einem Alien-Film sehen, Comedy.
Aber ist nicht, du machst doch am meisten bei Aliens.
Aliens?
Bei Aliens lachst
Nein,
du doch am
meisten. Nein, da gibt's coole Sprüche. Ja, aber das ist cool, weil er die ganze Zeit weint und dann stirbt er auch noch. Also da ist der Nihilist in mir so, haha. Aber es ist was anderes als, das Alien zieht dich runter wie in einem Tom und Jerry Cartoon und krapscht dir ins Gesicht, weil witzig. Also das finde ich ein bisschen scheiße. Und also Brad Dourif.
Ich liebe diese Szene, ich finde das sogar eine richtig gute Egal, wir können ja nicht mehr ein, es gibt stundenlang Podcasts
oder,
dazu.
Oder?
Lassen wir das einfach an der Stelle stehen. Aber, um jetzt eine Überleitung zu schaffen.
Ja, bitte, endlich.
Ich finde, genau da reiht sich Alien Earth fantastisch ein. Ich habe jetzt auch nur die ersten drei gesehen. Ich war schon nach der ersten der Meinung, dass es dahin zeigt. Ich sehe ja einen Filmemacher, der wieder mit einem komplett anderen Ansatz rangeht.
Ja.
Und auch ein bisschen nihilistisch gegenüber den anderen Filmen ist. Weil wenn ich den Leuten, und ihr sitzt ja hier gerade zahlreich, wenn ich den Leuten erzähle, warum sie es gucken sollten, gehe ich nicht auf die Horrorelemente ein oder wie sehr man Alien liebt oder dass es sehr viel Prometheus-Elemente hat. Ich finde die Prämisse, es ist ein Prequel, es spielt 2 Jahre vor Alien 1, aber was die Prämisse doch eigentlich ist auf einer Metaebene, die Prämisse ist, was wäre, wenn die Nostromo, oder hier die Nicht-Nostromo, wenn die Nostromo die Erde erreicht hätte? Das ist eine ähnliche Crew, es ist ein ähnliches Schiff, es ist eine ähnliche Ausgangssituation, nur erreichen sie die Erde. Das ist der einzige Unterschied. Und diese Idee, das weiterzuspinnen, was hier Noah Hawley macht mit der Hilfe von Ridley Scott als Produzent, finde ich wahnsinnig spannend. Und er schmeißt mit jeder weiteren Folge immer mehr Blade Runner, a.k.a. Prometheus und Covenant David, rein.
Ja.
Und es wird dadurch für mich immer nur noch interessanter und noch interessanter. Und ich bin sehr hooked bei der Serie.
Warst du direkt hooked?
Nein, nicht so sehr wie mit jeder weiteren Folge. Mit jeder weiteren Folge wollte ich eher wissen, wie es weitergeht. Aber die erste war zumindest vielversprechend. Und ich habe ja schon gesagt, Horror wird so ein bisschen runtergeschraubt bei der Serie.
Ja.
Ganz stark sogar, würde ich sogar kritisieren, dass viele Szenen, die aber den Film ausgewälzt worden würden, die man aber so kennt, 100-mal gesehen, statt wie Romulus es einfach zu zelebrieren, das zu machen, was du schon 1000-mal gesehen hast, sagt die Serie, ach, wir gehen einen leicht anderen Turn, subverting expectations. Es wird ein bisschen anders. Du weißt, du magst den Begriff nicht, aber alle geile Sachen subverten expectations, auch Terminator 2.
Yeah.
So, ganz massiv. Die Serie geht in eine andere Richtung und stellt Fragen.
Ja.
Und die Serie wird stehen und fallen mit der Beantwortung dieser Fragen. Aber mein Gefühl und nach den vielen Reviews ist halt schon, ich glaube, das ist mega interessant.
Du weißt, Leute nennen so etwas auch Mystery Box Storytelling à la J.J. Abrams.
Es ist für mich eine Mystery Box. Es ist eine Mystery-Serie.
Ja. Yeah.
Es ist für mich keine Horror-Serie. Es ist für mich eine Mystery-Serie mit sehr viel Splatter und ein bisschen Horror.
Für mich ist es in den ersten 2 Episoden sind es 2 Serien, die nicht zusammenpassen. Also das eine ist eine Retro-Serie, die einfach sagt, weißt du noch Nostromo?
Ja.
Guck mal, die sehen alle genauso aus. Die sehen genauso aus, als wenn die in den 70ern leben und dort den Film gedreht haben.
Ja.
Und guck mal, da ist ein Alien und guck mal, da ist einer an Bord, der ist scheiße. Und dann gibt es eine Serie über Kinder. Und wie passt das zusammen? Und in den ersten 2 Episoden ist die Antwort gar nicht. Aber ich finde, in Folge 3 kriegt die mich. Kriegt die mich richtig.
Mich kriegt es aber bei den ersten 2 schon, weil es so sehr an Prometheus erinnert. Die Geburtsszene von David in Covenant.
Ja,
beste Szene neben dem Flöten, wie sagst du immer? Was sagt
er? I'll do the blowing, you do the fingering.
Ja, das ist ungefähr teilweise auch die Dialogqualität.
Ja, ja. Ein sehr wichtiger Satz in der Alien-Geschichte.
Ja, ich würde daran erinnern, die ersten 2 Folgen auch. In dieser Parallelhandlung, die sehr anders ist.
Ja.
Also wenn ihr Prometheus und Covenant gar nichts abgewinnen könnt, dann wird es schwierig bei Earth. Da muss man sich ein bisschen durchbeißen. Aber es wird später verheiratet, wie du sagst.
Und Peter Pan-Fans.
Erklär mal bitte, für alle, es ist kein Spoiler, keine Sorge, die erste Folge heißt Nimmerland.
Ja,
also wenn er die Folge anklickt, denkt er schon, Nimmerland.
Also die grobe Prämisse ist ja tatsächlich, wir haben da schwerkranke Kinder und da gibt es eine Firma namens Prodigy und die hat ein Projekt namens Neverland. Und da packt sie im Grunde genommen das Bewusstsein dieser kranken Kinder in Cyborg-Körper. Das heißt, wir haben da im Grunde genommen die Lost Boys.
Oder macht sie das vielleicht nicht?
Doch, die machen es ziemlich.
Nein. Das ist doch eine der philosophischen Fragen,
die aufgeworfen wird. Ja, okay, was ist eine Maschine? Und
machen sie es wirklich?
Das ist die Frage.
Das wird nie final beantwortet. Das ist das, was die Kinder denken.
Das ist die Frage, ja. Aber im Grunde genommen haben wir da die Lost Boys, die Neverland nicht verlassen können.
Ja.
Weshalb du mich angerufen hast.
Ich habe dir gesagt, das ist eigentlich der versteckte Michael Jackson. Oder
ja, das war ziemlich...
Ich hoffe, es ist nicht so.
Ja, das ist sehr gut.
Ich hoffe, es ist nicht so. Es liegt aber auch daran, weil der quasi Peter Pan, der die Lost Boys um sich herum versammelt, oder die Lost Boys and Girls in diesem Fall, der quasi Peter Pan ist ein zu jung gebliebener Trillionär in der Zukunft.
Genau.
Da reicht es nicht mehr, der coole Milliardär zu sein, sondern ein Trillionär.
Genau.
Und der ist nicht nur an sehr reale Billionäre in der Gegenwart angelehnt, sondern er ist auch sehr Kind geblieben. Der kann nicht mal einen Call machen, ohne auf dem Bett zu liegen und das Tablet mit den Füßen hochzuhalten.
Ja, und das finde ich an der Show wirklich...
Er läuft gefühlt in einem Schlafanzug die ganze Zeit rum, ne?
Also ich finde, es war ja allein schon in Prometheus, wurde ja dieser ganze Mythos um Prometheus auch so ein bisschen aufgemacht. Die gottähnliche Figur, die uns das Feuer gebracht hat und dann dafür bestraft wurde, das war ja ein Thema von Prometheus.
Das ist ganz hart hier auch, das
und
Thema.
Und hier, finde ich, ist der Peter-Pan-Mythos allgegenwärtig, aber es ist halt eine leicht abgefuckte, düstere Version davon und das finde ich spannend. Das heißt, wir haben diesen Peter Pan, der selber extrem zwielichtig ist. Dann haben wir diese Kids, die in dieses Abenteuer geworfen werden. Wendy, die wirklich zwischen diesen beiden Welten läuft, die wirklich das auch tut im Film, weil sie wird da ja reingezogen und kümmert sich ein bisschen um die Lost Boys. Das heißt, sie hat einen besonderen Platz. Wir haben einen Charakter, die ist eifersüchtig auf sie. Dass die nicht Tinkerbell heißt, finde ich ein bisschen komisch. Aber da haben die halt verkackt.
Aber ich habe ein bisschen nachdenken müssen. Wendy heißt sie ja.
Ja.
Ist Wendy von den Lost Boys and Girls?
Nein, Wendy ist die ältere Mädchen? Schwester der beiden Kids, die reingezogen werden zu Peter Pan.
Aber wie heißt der Junge? Weißt du das?
Nö.
Also den Namen haben wir nicht gehört.
Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ich habe mich gefragt, wer ist Captain Hook? Jetzt frage ich dich, wer ist Captain Hook in dieser Serie?
Der Typ, der nur eine Hand hat und wo ein Haken rauskommt?
Es ist Marrow.
Ja.
Es ist absolut Marrow. Und er hat das Krokodil mit zur Erde gebracht. Und das ist das Alien.
Oh, schönes Gleichnis.
Und er hört auch ständig ein Ticken in seinem Kopf, was dafür steht, dass er... also er ist ja gezeichnet von der Zeit. Das zeigt er uns andauernd. Und dafür stand ja Hook. Mhm. Hook stand ja dafür, dass du die negativen Aspekte des Erwachsenwerdens, Peter Pan für die schönen Aspekte der Jugend und Wendy für, du musst erwachsen werden, aber mit Vernunft und Empathie. Und das sind die Archetypes.
Dieses Gleichnis gerade so genial von dir. Das mit Captain Hook und dem Krokodil habe ich nicht gesehen.
Nee?
Nee, gar nicht.
Das steht sogar hinter ihm und der hat einen fetten Kackstift.
Ah, du meinst wegen dem... Ja, okay, ja, nicht so viel. Ja, du hast recht. Aber wahnsinnig schönes Gleichnis. Das muss man nicht noch dazu nehmen. Also, wir haben als übergeordnetes Thema Transhumanismus, das kann man sagen.
Ja.
Wir haben ja generell immer bei Alien, hatten wir ja schon die Synths, wie sie in-Universe heißen, im Prinzip Androiden. Und
I prefer the term synthetic human. Ja. Thank you very much.
Sind hier noch ein paar Blade Runner-Fans im Publikum? Hände hoch für Blade Runner, sehr schön. Einer meiner absoluten Lieblings-Sci-Fi-Filme. Wem hier, und jetzt bitte Hand hoch, ich weiß, ich habe das schon oft erzählt, aber vielleicht haben es trotzdem viele von euch nicht gehört. Wer hier weiß, dass streng genommen oder hochrein interpretiert mit tausend Hinweisen Blade Runner und Alien im selben Universum sind? Oh, es sind sehr viele treue Zuhörer, nehme ich einfach an. Okay. Kurz zur Aufklärung für alle anderen da draußen, weil es ja die Mehrheit ist. Blade Runner und Alien 1 sind ja von Ridley Scott.
Yeah.
Und man kann die Filme kaum back-to-back schauen, ohne zu merken, ey, das sieht ja alles genau gleich aus.
Absolut.
Also du hast halt den Monitor, die Assets, teilweise sind es die gleichen Assets, wenn der Computer anspringt und so weiter. Es ist sogar so, dass Ridley Scott gesagt hat, bei den Figuren von Alien, er sieht sie so, als wären sie in der gleichen Stadt aufgewachsen, wie eben... kann ich sagen, Deckard aufgewachsen ist, weil wie L.A. halt im Blade Runner aussieht. Sie könnten, Zitat, in der Bar nebenan sein und ihren Feierabenddrink nehmen.
Ja.
So hat er sich die Welt vorgestellt in seinem Kopf. Jetzt muss man aber wissen, dass Blade Runner und Alien nicht von derselben Filmproduktionsfirma ist. Die Alien-Filme sind von 20th Century Fox, heute 20th Century Film Studios, heute also Disney. Und Blade Runner ist Warner. Ich glaube Warner. Der eine ist Warner, der andere war von Sony Pictures. Vielleicht ein bisschen offen, aber nicht 20th Century Fox. So, man kann aus rechtlichen Gründen, können die niemals und dürfen niemals sagen, dass sie im selben Universum sind. Das gibt ein Lawsuit, das geht nicht. Was aber passieren kann, ist, du hast halt versteckte Hinweise. Wie gesagt, Ridley Scott redet offen drüber. Es gibt in den DVD-Extras von der 20th Anniversary Alien Edition, gibt es ein Extra, ein Dossier von Captain Dallas.
Ja.
Und da ist sein Lebenslauf drin. Und er hat bei der Tyrell Corporation gearbeitet. Das ist die Firma aus Blade Runner. Und in den DVD-Extras von Prometheus gibt es einen TED-Talk von Wayland, da noch gespielt von einem jungen Guy Pearce quasi, der sich im Film älter spielt. Weil ursprünglich haben die sich gedacht, also wer sich bei Prometheus gewundert hat, warum läuft da so ein altgeschminkter Guy Pearce rum? Warum haben sie sich einfach einen alten Menschen gecastet, einen älteren Menschen? Weil er ursprünglich auch ein Jung in dem Film vorgekommen wäre. Und in den Extras, in den DVD-Extras, in diesem TED-Talk, redet er davon, dass seine Vision für den künstlichen Menschen, für den Androiden, eine andere ist als die von seinem Mentor. Der Mentor, der in der Spitze der Pyramide leben würde und einen anderen Weg gegangen ist. Dieser Mentor ist offensichtlich Tyrell aus Blade Runner. Und es passt ja auch ganz gut, wenn man Blade Runner den Rutger Hauer-Monolog hört über das All, was er schon alles gesehen hat. Das ist eigentlich die Welt von Alien, die er schildert. Das Raumfahrt, was ganz Normales geworden ist, aber gleichzeitig die Erde so unglaublich cyberpunkig abgefuckt ist in der Zwischenzeit. Wir sind einfach gefühlt im selben Universum. Das soll es sein, mehr soll es aber nicht sein und mehr darf es nicht sein. Und man sieht das nirgends so stark, finde ich, wie in Alien Earth. Die perfekte Verheiratung.
Da gehen sie aber auch all in. Also wenn man sich Timothy Olyphant anguckt, er sieht aus wie Rutger Hauer aus Blade Runner. Also 1:1. Die haben ihm einfach sogar blonde Augenbrauen gegeben, weil let's go. Abgesehen davon gibt es in Folge 3 gleich 2 Zitate von David. Also die gehen da richtig all in mit dieser Thematik. Also wenn irgendjemand sich nochmal ein Reagenzglas anguckt und sagt, fascinating, ist mir ein bisschen zu viel. Und dann auch
das hätte aber Spock auch gesagt. Ja, das ist schon der Star Trek.
Fair. Und auch der Abschlusssatz von David in Covenant, hier, don't let the bad bugs bite you, der fällt auch nochmal von unserem Captain.
Ist mir nicht aufgefallen, aber super beobachtet.
Hast du deine Lieblingsfigur zurzeit? Weil das ist mein Problem mit der Show, die Charaktere. Ich finde die Charaktere teilweise echt nicht geil.
Wir haben noch viel Zeit und die können wir super mit den Charakteren finden. Ich habe noch eine letzte Sache für den Blade Runner-Vergleich, die ich unbedingt loswerden muss. Es denkt das Ganze auch weiter. Weil die Idee zwischen Blade Runner und Alien der große Unterschied ist, Tyrell geht den Weg des synthetischen Menschen, der nicht vom Mensch unterscheidbar ist, nur durch einen Psychotest und teilweise nicht weiß, dass er eine Maschine ist.
Ja.
Das ist der Weg, den Tyrell geht. Das macht Blade Runner philosophisch so interessant. Der Weg, den aber Wayland Yutani geht, ist, du hast einen künstlichen Menschen, der ganz genau weiß, dass er künstlich ist, aber gerne Mensch wäre.
Oder sich dem Menschen überlegen fühlt. Da gibt es ja auch diesen Gottkomplex. Den Gott-Komplex, es geht ja um Schöpfung, Schöpferbeziehung.
Den haben wir aber auch schon wieder in Blade Runner. Das ist eine Überschneidung.
Ja.
Und was Alien Earth macht, die gehen noch einen Schritt weiter und sagen, was ist, wenn du den künstlichen Menschen hast, der aber definitiv ein menschliches Bewusstsein hat?
Ja.
Wann ist, und ich habe ja diesen Satz aufgeschrieben extra, weil der könnte wirklich genauso gut aus Blade Runner sein. When does a machine knows when it's a machine? Ich finde diesen Satz jetzt schon ikonisch und der fällt in der dritten Folge 2 oder 3 Mal wahnsinnig gut. Und das ist wirklich so, das ist das Thema. Plus, sie machen noch dieses Cyberpunk-Thema aus den Deus Ex-Spielen, wenn wir schon auf der Gamescom sind, auf. Was ist, wenn der Mensch immer mehr erweitert wird? Wie viel Mensch bleibt übrig? Mhm. Weil sie das Cyborg-Thema auch noch aufmachen.
Ja.
Also, das finde ich faszinierend an Alien.
Und gleichzeitig ist es auch ein Spiegel. Sie zeigen uns ja diesen Marrow, der abseits von Neverland groß geworden ist, sehr viel erlebt hat. Und das ist das, was aus diesen Kids in Anführungsstrichen werden könnte. Abseits von Neverland. Dann, wenn sie wirklich mit den Schrecken des Lebens konfrontiert werden und das in einem derartig fortgeschrittenen Körper, könnte so etwas aus ihm werden. Weil sie haben ja trotzdem alle Persönlichkeit. Und der Typ hat auch Persönlichkeit. Und das ist spannend.
Bevor wir über die Charaktere reden, hätte ich noch eine letzte Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Nämlich hier der Creator der Serie, der auch bei der ersten Folge Regie geführt hat, Noah Hawley. Der hat 2 fantastische Serien gemacht in meinen Augen.
Und von beiden schwärmt Sebastian.
Der hat auch absolut recht, weil Sebastian Geschmack hat. Also er guckt ja nicht nur viel, er liest ja auch noch viel. Ich bin immer, wie schafft der Mann das? Der muss ein Sünd sein. Das ist die einzig logische Erklärung, dass er die Bücher gar nicht liest, sondern sich so ein Ding an den Kopf macht und dann auch die Daten einfach so rein transferiert werden wie ein Alien. So, also, wer kennt denn die Serie, die X-Men-Serie, die offizielle X-Men-Serie, die leider komplett in Deutschland untergegangen ist, aber auf Disney Plus für jeden nachholbar ist? Legion. Wer kennt die? Und jetzt lasst die Hand oben, wenn er sie geil findet. Oh, der eine ist runtergegangen, drei sind runtergegangen, aber der Rest findet's geil. Ich liebe Legion. Das ist so fucking gut. Das ist eine der besten Marvel-Serien und keiner kennt sie. Es ist so schade.
Aber ist sie so gut wie Ironheart?
Es ist knapp besser als Ironheart. Okay. Ironheart ist schon ganz schön weit oben. Aber Legion ist die mindfuckigste Comic-Serie, die es gibt. Das möchte ich auf jeden Fall festhalten. Nicht nur eine der besten, sondern die mindfuckigste. Und deswegen glaube ich, dass sie dir gefallen würde.
Okay.
Mit einer Aubrey Plaza in Höchstform.
Hatten wir auch bei Agatha.
Nee, da ist sie wirklich in Höchstform. In Agatha spielt sie Aubrey Plaza, das ist ein Unterschied. Okay, Legion. Das andere ist das Remake von Fargo. Sowohl die erste Staffel als bis weiter. Die dritte Staffel ist mein absoluter Favorite. Wer hat das Remake von Fargo gesehen auf Netflix zum Beispiel? Einige, aber nicht so viele. Bisschen enttäuschend.
Ich habe die erste Season immer noch zu Hause. Ein gewisser Herr im Publikum hat sie mir mal als Blu-ray geschenkt.
Und er hat sie nie zurückgekriegt?
Nein, er hat sie mir geschenkt. Das hat zurückgekriegt.
Ach so.
Das ist scheiß Geschenk, hat mir nicht gefallen.
Immer noch zu Hause klang wie, ich hab's eigentlich nicht zu Hause haben sollen.
Ja, ich habe die erste Episode gesehen, hat mir sogar richtig gut gefallen. Ich kam nur noch nicht weiter.
Dann hast du Billy Bob Thornton als einen der besseren Bösewichte auf Netflix verpasst.
Davon habe ich auch gehört, davon hat Herr Gertschikow sehr geschwärmt.
Aber ich liebe am meisten die dritte Staffel. Die ist wahnsinnig. Der hat Ewan McGregor auch seine Frau dann kennengelernt, Elizabeth, wie heißt er nochmal?
Mary Elizabeth Winstead.
Da haben die sich kennengelernt. Das Einzige, was mir irritiert ist, Ewan McGregor spielt zwei Brüder und das sind keine Zwillinge. Ich dachte die ganze Zeit, es sind Zwillinge, bis ich später kapiert habe, das sind ja gar keine Zwillinge. Der eine ist deutlich älter und das ist ja, hä? Aber das ist doch beides eindeutig Ewan McGregor. So, okay, ganz komische Prämisse, aber die dritte Staffel Fargo ist für mich eine der besten Serienstaffeln der letzten 10 Jahre. Mhm. Unabhängig von allem anderen, weil Fargo ist jede Staffel eine Anthology, also ihr müsst nichts anderes gesehen haben. Gebt der dritten Staffel mal eine Chance. So, nur so viel dazu. Und deswegen mag ich Noah Hawley sehr gerne, weil der Typ nur delivered hat. Und jetzt macht er eine Alien-Serie. Und auch wenn ich trotzdem mit der ersten Folge so ein paar Probleme habe, inszenatorisch finde ich sie nicht so geil, auch weil er Regie geführt hat vielleicht, aber die Themen, die er dann aufmacht und wie er sie verarbeitet, so serientypisch, und dass man danach immer weiter wissen will, wie es weitergeht und es Mystery-Elemente gibt, das ist typisch Noah Hawley und deswegen empfehle ich jedem die anderen Serien von ihm. Und wem die schon gefallen, müsst ihr sowieso Alien Earth schauen, da kommt ihr jetzt nicht mehr drum rum.
Wie stehst du denn dazu, im Gesamten, dass ein Fass aufgemacht wird? Es werden nicht nur Xenomorphs zurückgebracht. Das sieht man schon im Trailer.
Ja, ja.
Es werden andere außerirdische Lebensformen für Kanon erklärt im Alien-Kosmos.
Ja. Es ist eine vielfältige Welt. Es wäre ja komisch, wenn sie nur den Xenomorph kennen
würden. Ja, aber wir hatten ja bis dato einige Alien-Filme und da ging es immer um irgendwelche Abwandlungen des Xenomorphs.
Genau, ich habe da eher ein anderes Problem mit. So wie die dargestellt werden, und das seht ihr auch im Trailer, kein Spoiler, die meisten der Alienwesen in dieser Welt, in dieser Blade Runner-mäßigen Welt, sind anscheinend Parasiten.
Ja, ja.
Alle.
Alle.
Alle. Die sind immer abhängig davon, dass sie einen menschlichen Wirt finden oder irgendwas anderes, was gerade rumkreucht und fleucht. Und machen sich davon abhängig. Gibt es da nichts, was irgendwie nicht lebensfeindlich ist? Wie kommt denn der Wissenschaftler Prometheus auf die Idee, die Space Cobra zu streicheln?
Ja,
also es muss ja auch
Interessantes,
Nettes geben. Was
Alien ist bekannt dafür, die dümmsten, intelligenten Figuren auf der Welt zu haben. Die haben Angst vor Steinen und toten Wesen, aber wollen Kobras streicheln. Mhm. Das ist lustig. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, dass ein anderes außerirdisches Wesen definitiv auch Kanon ist. Spätestens seit einem Trailer, der erst kürzlich gedroppt ist, und zwar Predator Badlands. Ah. Wir sehen einen Weyland-Yutani-Androiden, das ist kein Geheimnis. Und es ist für mich kein Zufall, dass wir jetzt so ein Sammelsurium an Viechern haben, die locker in einer Trophäensammlung irgendwo hängen dürften.
Ja, ich finde, die gehören schon lange zusammen, auch vor den AVP-Filmen. Ich kannte es noch aus den Videospielen. Ich darf einige Spiele davon nicht nennen hier auf der Gamescom, darf man nicht in der Öffentlichkeit. Du guckst mich so. Weil indiziert.
Ich kenne die Regeln.
Du darfst bei Videospielen Sachen, die indiziert sind, darfst du sie nicht werblich erwähnen. Und wenn du sagst, du findest es gut und sagst, wie das Spiel heißt, sagst du eigentlich, also darfst du es eigentlich nicht. Bei GoldenEye zum Beispiel darf man es mittlerweile nicht mehr indiziert.
GoldenEye war indiziert?
Ja. Jahrelang durftest du es nicht.
Wegen dem Donkey Kong-Modus.
Ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie die aktuelle Regelung ist. Ich meine natürlich das Remaster. Ich rede nur vom Remaster, das ist ganz toll.
Ja.
Und das kann jeder im Xbox Game Pass spielen. Ich meine nichts anderes, nur um sicher zu gehen.
Okay.
Was waren wir bei den Alien-Viechern?
Ja.
Ja, also, ja, ich finde das sehr einseitig, so ein bisschen. Aber die Welt gehört zusammen seit den Spielen, seit den Comics. Es gab Comics, glaube ich, sogar noch vor den Spielen dazu.
Ich finde die neuen Aliens aber ziemlich schlecht inszeniert, muss ich sagen. Die neuen Viecher. Die sind für mich einfach CGI-Quatsch, das da ist, damit es CGI-Quatsch gibt.
Das ist auch wegen diesem Minus-Horror. Das spielt auch für mich rein. Bei vielen Viechern siehst du das CGI zu sehr.
Ja.
Und dann nimmt es dir ja den Horror raus. Wenn dann jemand ein Insekt hochkrabbelt und es sieht nicht echt aus, ja, warum soll ich mich davon gruseln? Dann kitzelt es mich nicht.
Ja.
So. Aber umgekehrt, großes Lob für das Alien selbst.
Ja.
Weil das ist von Veta inszeniert. Ich weiß nicht, hat irgendjemand davon das Behind the Scenes vielleicht gesehen? Die haben das auf Instagram gedroppt neulich. Da hinten wird sich gemeldet. Das ist ein Animatronic. Das ist komplett fernsteuerbar mit so einem Gefühl, mit so einer Karriereautobahn-Fernsteuerung. Und es hat komplett die Mimik und alles. Also Veta, die halt auch Herr der Ringe gemacht haben, hat das Alien inszeniert und das sieht man.
Und es gibt einen Typen im Kostüm auch.
Den gibt's auch?
Den gibt's auch.
Es gibt einen Typen
im Kostüm, der sich sogar abgelichtet hat mit unserer Hauptfigur. Die tatsächlich, die Tochter ist von Kyle Chandler, wusstest du das?
Nee. Ach so, die Wendy-Darstellung.
Ja, ja.
Das hast du mir neulich erzählt. Aber du musst es erklären für die Leute.
Kyle Chandler, Manchester by the Sea. Nein. Godzilla.
Den habt ihr in 1000 Filmen gesehen, das ist witzig. So nur
er ist der eine Typ, der immer da ist.
Der hat ein Allerweltsgesicht. Dunkle Haare, kurz, meistens Vater mittleren Alters. Schon immer.
Er kneift immer die Augen zusammen, als müsste er gerade einen Furz reinhalten.
Wenn ihr ihn seht, wisst ihr, wen wir meinen.
Ja.
Aber ich sehe die Ähnlichkeit auch nicht, deswegen ist es nicht so relevant für mich.
Null, zero.
Es gibt auch noch einen Horror-Trope, den ich ganz kurz ansprechen muss bei der Inszenierung, der hier überstrapaziert wird.
Bitte.
Der ist halt auch aus Alien 1. Vieles ist ja Zitate, weil es ist immer noch Alien, das wird viel zitiert.
Mhm.
Ihr kennt das ja, der berühmteste Jumpscare in der Alien-Geschichte ist halt, dass im Hintergrund das Alien die ganze Zeit war und du hast es noch nicht gewusst.
Ja.
Das machen sie, glaube ich, minimum 3 Mal in den ersten 3 Folgen.
Also der
und das ist schon hart.
Der beste Jumpscare in der ganzen Alien-Reihe bleibt für mich Alien vs. Predator 1. Wo anstatt, dass eine Katze an Mülleimer vorbeispringt, ein Pinguin vorbeispringt, weil sie in der Arktis sind. Das geht nicht zu toppen und seitdem wünsche ich mir die Pinguine aus Madagaskar versus Alien versus Predator.
Es hat halt einen ähnlichen Horrorwert, sagen wir es so. Es sieht aber trotzdem gut aus. Also jedes Mal habe ich gedacht, boah, sieht das cool aus, ich habe aber keinen Schiss.
Nee.
Aber ich finde, die Serie weiß, dass du keinen Schiss hast. Deswegen gibt die nicht so viel Zeit auf Horror.
Ja.
Die ziehen das total runter und gehen stattdessen hin. Du denkst, du weißt, wie die Szene ausgeht, weil du hast die schon 100 Mal gesehen, vor allem in Romulus.
Ja.
Die geht anders aus, als du denkst.
Was ich interessant finde, also, und da können wir halt, wir sollen halt nicht in den Spoiler-Part reingehen.
Aber wir können Charakter-Part gehen.
Aber was wir sagen können, ist, spätestens als in Folge 3 machen sie etwas mit der Alien-Mythologie, was es so noch nicht gegeben hat in 46 Jahren Filmgeschichte Alien. Sie finden einen spannenden Weg, die Reproduktion des Xenomorphs zu zeigen. Und mehr kann ich nicht sagen. Und nein, es wird nicht geschnackselt. Aber ich fand es sehr interessant.
Aber das, ich finde, das hat man im Ansatz bei Alien schon immer gehabt, dass es ein bisschen anders ist als sonst vorher. Nicht immer, sondern es ist falsch. Aber du hast schon mit Resurrection, hast du einen Klon. Schon mal anders.
Ja, aber das ist ja
schon
auch,
mal anders.
Aber das ist ja auch ein Trashfilm, der zählt ja nicht.
Prometheus, schon mal anders. Covenant, schon mal anders. Das heißt, bei der Hälfte von allem, was mit Alien zu tun hat, ist es ein bisschen anders. Selbst wenn du den Director's Cut schaust, also die Special Edition vom ersten Film, ist die Fortpflanzung anders.
Ja, yeah, da werden die zu Eiern gemacht.
Ja, also das ist halt, es ist nicht konsistent.
Das ist nämlich auch eine Frage.
Aber ich fand es wissenschaftlich interessant, weil so viel kann ich sagen, es wird auch mal seziert. Und mein erster Gedanke war, warum ist da jetzt keine Säure? Das ist doch jetzt ein Filmfehler. Und dann ist mein zweiter Gedanke gewesen, oh, der hat nur die oberste Hautschicht abgetragen, das sieht man. Und in dem Moment, wo er die Hautschicht drunter, was ganz anders aussieht, aufschneidet, dann kommt die Säure raus.
Ja.
Es war anatomisch so perfekt korrekt, dass ich wirklich gedacht habe, what the heck? Das ist so, wie wenn du dich kratzt und es blutet nicht, erst wenn du tiefer kratzt.
Aber auch so wild, wie die Kontinuität sich wechselt bei den Alien-Filmen, mit den Prequels und so weiter und so fort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie in dieser Welt, die uns jetzt gerade gezeigt wird in Alien Earth, woher diese Eier kommen. Also ich weiß nicht, gibt es eine Königin, die die gelegt hat? Oder wurden die gebastelt, indem Menschen zusammengewoben wurden und dass sie dort
Ich habe sofort eine Theorie dazu.
Let's go.
Wir spielen 2 Jahre vor der Nostromo. Und alles Prämisse, alles Trailer und der Rest ist Spekulation, deswegen keine Spoiler. Weyland Yutani gehört ja dieses Research Vessel.
Ja.
So. 2 Jahre vor der Nostromo. Die haben die Eier mitgebracht. Die haben sie also irgendwo gefunden.
Ja, haben die auch gesagt.
Es ist ein Prequel, das auf der Erde spielt. Das heißt, es wird damit ausgehen, dass fast niemand weiß, was da eigentlich auf dem Schiff war oder so ähnlich. Und das wird geheim gehalten. Ne? Ja, Verschwörung. Ja. So. Weyland Yutani weckt 2 Jahre später eine Crew auf, die eigentlich eine ganz andere Mission hatte und sagt ihr, geh bitte auf diesen einen Mond, glaube ich, nicht Planeten, geh auf diesen Mond, da ist was, schaut euch das mal bitte an. Und der Synth weiß ja sogar schon Bescheid. Was auch etwas ist, womit ja übrigens die, die Nicht-Nostromo spielt.
Ich komme mir gerade richtig dumm vor, ne?
Hä?
Ich habe so weit gar nicht gedacht.
Ja, aber das ist ja alles Theorie. So.
Ja, aber so gute
kann
Theorie.
Auch komplett anders es ist,
ich mache dir gerade ein Kompliment bezüglich deiner Intelligenz. Nimm ihn an.
Du bist dafür der Peter Pan-Typ von uns.
Ja, siehst du.
Ich finde ehrlich gesagt, diese Inszenierung so zu deuten, finde ich viel interessanter, als was ich gerade geplappert habe. Naja, egal. Also ich glaube, es ist in sich logisch und es ist nicht so unlogisch. Es ist sogar lore-mäßig, fand ich super interessant, wie akkurat sie teilweise sind. Die Eier und die Facehugger interessieren sich halt nicht für künstliche Menschen.
Ja.
Aber sie interessieren sich für Menschen. Sie merken, wann sich ein mögliches Opfer dem Ei nähert. So wurde das in Alien 1 inszeniert. Und die denken das hier 2 Schritte weiter. Ja, was wäre denn, wenn ein Mensch in einem künstlichen Körper gefangen ist? Weil das kann das Alien nicht riechen. Und damit gehen sie dann auch um. Und das ist alles so, wird sogar Plotholes, finde ich, aus den alten Alien-Filmen. Weil man könnte ja so viel anders lösen, wenn man doch synthetische Menschen hat, für die sich ein Alien nicht interessiert, außer es ist eine Bedrohung für das Alien.
Aber gleichzeitig wollen sie ja Menschen haben, damit ein Embryo eingepflanzt wird. Das ist das Ding.
Aber ihr seht schon, wie kryptisch wir da herreden. Ja. Wir müssen über das Menschsein reden, über böse Corporate-Absichten, wie es in dieser Welt ja immer Thema ist bei Alien und bei Blade Runner.
Auch die Tatsache, gerade sind es unterschiedliche Firmen, die gerade noch so einen Konkurrenzkampf miteinander haben, aber wir wissen ja, wer am Ende übrig bleibt.
Selbst das steckt ja schon immer dem Namen Weyland Yutani drin.
Yeah.
Wenn du eine Kooperation hast, die eine Verbindung aus einer japanischen Firma und einer amerikanischen ist, zu der Zeit in den 80ern, da waren die Japaner die größten Konkurrenten der Amerikaner.
Ja.
Yeah. Super interessant, dass sie das da schon verschmolzen haben. Und die denken das alles weiter. Und das liebe ich. Das liebe ich an der Serie. Selbst dieses Cyberpunkige auf der Erde. Ich meine, ich hatte eigentlich auch keinen Bock, mir vorzustellen, wie sieht denn die Welt von Alien auf der Erde aus?
Ja.
Man kann es mit Blade Runner verbinden, das haben sie aber de facto noch nicht. Jetzt haben sie es. Wenn man das alternative Ende von Alien 4 sieht, ist von der Erde nicht mehr viel übrig.
Ja.
Was aber eine witzige Aussage ist, finde ich. Aber ist auf so einer Evil Dead Nummer mäßig.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, aber bei Evil Dead war es lustig.
Ich fand es da eigentlich auch, ehrlich gesagt, schon ziemlich lustig.
Nee.
Naja, egal. Ist es auch pessimistisch. Wurst, auch das wollen wir nicht spoilern. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Das weiß ich nie.
Das sind die Sachen, die ich eigentlich noch rausschneide beim Podcast. Die Schmach bleibt mir jetzt nicht erspart.
Was ich sagen kann, ja? Zumindest, was eine Sache, die mir die ich ein bisschen lahm fand. Alien hat ja immer ein bisschen Kritik. Die haben ja immer ein bisschen Klassenkampf und so weiter und so fort. Ja. Aber dass auf der Erde sich Leute in Barockpartys solche Perücken aufziehen, das fand ich ein bisschen...
Das fandst du drüber, aber ich halt gar nicht.
Nee.
Wegen Blade Runner. Bei dem Blade Runner hast du so eine Art, so einen barocken Art-Deco-Stil. Die Leute haben... Die sehen normal schon so aus, wenn sie reich sind.
Ja.
Und da ist es nur verkleidet für eine Party und benehmen sich total snobbig. So, ich finde, das passte schon fast irgendwie rein. Gerade auch wegen der Aussage, so, wir haben jetzt keinen... also jetzt ohne zu viel zu verraten, wir haben keine Lust auf gestört zu werden bei unserer Party.
Yeah.
So, diese Ignoranz, diese barocke Ignoranz, die da drin steckt, fand ich super interessant. Ich weiß wieder, was ich wollte. Die zeigen die Erde in Alien Earth natürlich, aber sie entscheiden sich ganz bewusst für Thailand. Weil wenn ihr das Thailand von heute nehmt und den Cyberpunk, wie wir ihn kennen, aus Blade Runner, aus Deus Ex, aus Cyberpunk 2077, wenn ihr diesen Cyberpunk über Thailand, so wie es jetzt ist, drüber stülpt, dann kommt so eine Metropole dabei raus, wie in diesem Film. New Siam nennen sie das. Und da haben Gebäude, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 80 Stockwerke nach oben und 20 nach unten. Wegen der Überbevölkerung, wie wir sie aus Blade Runner kennen. Mhm. Und das muss man auch in einem Land wie Thailand eben handeln. Und du hast eine ganz starke Mischung aus Old Tech, Röhrenfernseher und so weiter, wie es aber auch in den Raumschiffen ja bei Alien und Blade Runner vorkommt, weil es ja eine alternative Zukunft ist, weil ich sehe ja keine fliegenden Autos. Also Blade Runner wurde von der Zeit eingeholt. Die haben diese Old Tech, aber sie haben auch Armut. Sie haben Tech, wie sie sich nur ein Trillionär leisten kann. Mhm. Das finde ich faszinierend, dass es alles zusammenpasst und ein homogenes Bild ergibt, das man mit den alten Filmen verbinden kann.
Aber viel interessanter ist doch, wenn wir jetzt durch sind mit diesen Episoden, wenn die Season zu Ende ist, ist es nur konzipiert für eine Season?
So wie ich Noah Hawley einschätze, schon. Weil selbst seine, also Legion fällt in der zweiten Staffel extrem ab, zumindest das ist der große Kritikpunkt. Fargo ist eine Anthology-Serie. Mhm. Jede Season ist eine komplett eigene Geschichte. Noah Hawley hat überhaupt gar kein Interesse daran, mehr als eine Staffel zu erzählen. Dafür fehlt ihm fast schon das Material.
Aber gleichzeitig wirkt das Ganze für mich, und erneut, vor diesem Projekt habe ich mega Respekt, es wirkt wie ein Prestige-Projekt, aber ich habe halt trotzdem im Hinterkopf, dass gerade die Rechte von zwei der ikonischen Filmmonster in die Hände geraten sind von Disney. Und die machen natürlich was draus. Wir hatten dieses Jahr einen animierten Predator-Film,
den
ich sehr mag.
Und du mochtest auch Prey.
Ich liebe Prey. Bisher beschwere ich mich nicht, will ich nur sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das Worldbuilding auch dafür genutzt wird. Was mich dazu führt, dass Fede Alvarez sich letztens geäußert hat. Er arbeitet gerade an einem Sequel zu Alien Romulus. Und er meinte, dass er sehr gut befreundet ist mit Dan Trachtenberg, der ja im Grunde genommen der Dave Filoni ist, der Predator-Reihe mittlerweile. Und er meinte, dass er sehr wohl Gespräche führt, AVP nochmal eine Chance zu geben.
Man kann es cool machen.
Und jetzt kommt der springende Punkt, sein Vorbild, wenn er es tun würde, wie man es tut, wäre Tarantino, Robert Rodriguez, Grindhouse. Und zwar, dass jeder bei einem Part Regie führt. Bei den Alien-Part er, bei dem Predator-Part.
Boah, das ist so sehr aus den Spielen entlehnt. Ich sag jetzt Spiele und ich sag wieder nicht welche. Aber
das klingt interessant.
Man kann da den Predator spielen, man kann unter anderem auch Marine spielen und man kann Alien spielen. Und jede Art von Spiel, die dabei rauskommt, hat eine komplett eigene Game-Mechanik. Bei dem einen bist du komplett auf Stealth angewiesen. Bei dem anderen bist du, was soll ich sagen, bist du selber der Gejagte und der andere Jäger ist weniger, wie soll ich sagen, intimidating, sondern mehr Trophäen sammeln.
Yeah.
So, und du hast komplett unterschiedliche Perspektiven, ist auch komplett anders gefilmt, auch die POV fühlt sich anders an, die Point of View. Und einer der interessantesten Aspekte, und da fühlte ich mich kurz in der dritten Episode dran erinnert, ist einmal so eine POV aus einem Alien-Eye heraus.
Ja.
Sehr coole Einstellung.
Das fand ich einen wirklich geilen Schatz. Das fand ich auch eine geile Idee.
Lässt sich fast eins zu eins in den Videospielen finden, nur anders. Nicht aus dem Eye heraus, sondern aus einem Brustkorb eines Menschen heraus.
Aber das haben die auch im Marketing gemacht für Alien Covenant tatsächlich. Wenn du Alien Covenant auf der Webseite warst, dann warst du dieser... Okay. Hieß es Neomorph, das Ding? Dieses weiße Viech, dieser Prototyp, den David da...
Ja, aber das ist ja Prometheus, ne, der Neomorph?
Nee, das war...
Der Neomorph ist Prometheus, das Ende von Prometheus.
Nee, das ist der Deacon.
Ach, echt?
Ja.
Welcher war da der Neomorph?
Ich kenn meinen Shit.
Wie heißt denn der Neomorph? Dieser
albino-mäßige Alien, den David da kreiert hat und den er auch streicheln wollte, bevor der erschossen wurde.
Ja, stimmt.
Und der aus dem Rücken auch rausgebrochen ist.
Ja, natürlich, natürlich.
Und wenn du auf der Seite warst du dieses kleine Ding im Rücken.
Ja.
Und bist rausgebrochen. Das war ja so eklig.
Ja, und ich finde, diese Elemente hat halt auch Alien Earth. Also ich finde es mega interessant.
Und es gab einen weiteren Teil zu Predator, jetzt auch zu Alien in Predator Killer of Killers, als wir einen Häuptling gesehen haben, der einen kompletten Umhang hat aus Alien-Schwänzen.
Ach, stimmt.
Und jetzt lach nicht, weil ich Schwänze gesagt habe.
Ich hab nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht. Ja. Ja. Ja, okay, die Überschneidungen sind da. Die Zukunft von Alien ist gesichert.
Ja, grade. Absolut.
Also wenn es auch noch ein Streaming-Erfolg ist,
ja,
freut mich, dass es nicht nur hier auf der Gamescom mit den langen Schlangen Erfolg ist. Hast du Lieblingscharaktere?
Murrow ist zurzeit mein Favorite. Ich habe eh immer eine Schwäche für die Bad Guys und für die komplexen Bad Guys und er ist für mich eine neue Version von Captain Hook. Durch und durch. Ansonsten finde ich Kirsch sehr interessant.
Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es fast Kirsch, aber ich bin so, das ist so altmodisch.
Findet
einen klassischen, synthetischen.
Aber von Kirsch muss man halt mehr sehen. Also bisher ist er trotzdem ein Abziehbild von etwas, was wir kennen. Wird halt phänomenal gespielt von Timothy Oliphant, der jeder Rolle trotzdem irgendwie etwas Eigenes gibt, was die Rolle auch so toll macht. Aber Murrow ist bisher mein ganz klar MVP. Das ist der Charakter. Ich will alles wissen. Ich will wissen, was der durchleben musste. Ich will wissen, ab wann er aufgehört hat, Mensch zu sein. Mhm. Ab wann er anfing, Maschine zu sein. Diese Frage, die er selber Leuten stellt. Und ja, was er für einen Deal mit dem Teufel gemacht hat.
Ich habe jetzt ganz frecherweise mein Handy angemacht, weil ich muss den einen Namen nachschauen, bei dem mir nie einfällt.
Das ist unmöglich, Marco.
Ja, ich weiß.
Wir sind vor dem Publikum.
Dann sag mir, wie der Bruder heißt. Der Schauspieler.
Schauspieler von Bruder.
Ja, genau. Alex Lawther heißt er. Und ich finde ihn ganz toll seit der Serie. Vielleicht hat niemand von euch gesehen die Serie The End of the Fucking World. Geil, ne? Er spielt ja die männliche Hauptrolle. Er spielt den Bruder. Hat jemand die Black Mirror-Folge mit ihm gesehen? Indem er einen Fastfood-Mitarbeiter spielt, der auf eine ganz schlimme Odyssee geht, aber selber dran schuld ist. Ja, hier wird schon gelacht, ne? Der Typ ist super, oder? Also wirklich, der hat jetzt... Irgendwas hat er doch neulich erst gespielt. Ja, Namek natürlich in Andor. Also Andor habt ihr aber alle gesehen, oder? Star Wars Andor. Ja, natürlich. Er hat quasi das Manifest der Rebellion verfasst. Und wie er das vorliest, seine Stimme, wenn man sie in der letzten Folge des Finals der ersten Staffel hört. Und er spielt den Bruder.
Ja.
Und ich finde, er ist wirklich das Herz dieser Serie bis jetzt für mich. Er ist auch derjenige, der für sich entscheiden muss... Kann ich meine Schwester, so wie sie jetzt ist, akzeptieren?
Ja.
When does a machine know it's a machine?
Ja.
Deswegen finde ich ihn den emotionalen Kern. Ich hätte eine andere Anschlussfrage an euch. Jetzt, wo wir hier so viel über Alien Earth geredet haben. Und wir haben ja festgestellt, die meisten von euch haben Alien Earth noch nicht gesehen. Wer war das nochmal? Könnt ihr mal Hände heben. Wer hat Alien Earth noch nicht gesehen?
Wow.
Die allermeisten. So, und jetzt alle Hände runternehmen. Nee, Falsche Reihenfolge. Okay, jetzt streckt die Hände.
Und jetzt Lambada.
Jetzt machen wir eine Welle hier mal durch. Jetzt streckt die Hände, wenn ihr die Serie noch sehen wollt. Oh, wir haben echt guten Pitch gemacht, glaube ich.
Sehr gut.
Und ihr wisst, was für ein Meckerfritze der ist normalerweise.
Wer ich?
Das heißt, und er hat noch nicht so viel zu meckern nach 3 Folgen. Das ist
ja,
schon.
Ich
buche das als Gewinn.
Ich finde sie bis dato mega interessant. Erst recht nach Episode 3 bin ich hooked. Ich war nach den ersten 2 Episoden nicht hooked, aber ich war auch nicht abgeschreckt. Also ich fand die Idee dahinter war sehr interessant. Mir fehlt es aber noch ein bisschen an Charakteren, die mich wirklich, wirklich jucken.
Ja. Ja, ja.
Aber dieser Murrow. Den finde ich spannend. Den finde ich wirklich spannend. Erst recht, sowas haben wir noch nicht gesehen. Für mich wirkt halt die Hauptfigur ein bisschen wie Alita Battle Angel.
Ja.
Sie hat sogar ein Schwert.
Sehr anime-resk.
Und sie benutzt es nicht.
Na doch.
Sie hat das Schwert nicht benutzt.
Doch.
Nicht gegen den Alien.
Doch.
Nee, sie hat einen Haken benutzt, wie ein Hook. Das war ihr
Schwert. Ich will jetzt nicht spoilern.
Hast du schon mehr gesehen als ich?
Nein, du hast nicht aufgepasst wieder.
Wahrscheinlich.
Also ich sage dir, das Schwert wird benutzt und vom Schwert bleibt nicht viel übrig. Das sieht man sogar.
Ach ja.
Oh, jetzt vergesst alles, was wir gerade gesagt haben. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich sagen wollte.
Du weißt nicht, was du sagen willst? Dann kann ich dir was sagen.
Ja, sag mir was.
Was haben die Nostromo und ich gemeinsam?
Und du?
Ja.
Groß und leer?
Nee. Beide haben einen Kater, den man nicht fertig kriegt.
Oh, wow.
Ja.
Wir waren gestern feiern. Es ist ja immer noch Gamescom, das kann man ja dazu sagen. Es gab eine Ausstellerparty, die Regie weiß ganz genau, wovon wir reden. Und du warst noch länger da als ich und ich war schon relativ lang da.
Ja, absolut. Was erwartest du, abgesehen von deiner spannenden These, dass die Serie genau da anschließt, wo Alien 1 beginnt? Glaubst du, dass noch weitere Türen aufgemacht werden, einfach nur in diese Universen oder in andere Geschichten?
Also, wenn ich jetzt eins gemerkt habe, durch die letzten paar Jahre Alien, dass dieser Transhumanismus, also auch wirklich was bedeutet es, wirklich eine Maschine zu sein, ein viel größeres Thema eingenommen hat. Man weiß eigentlich nicht mehr, was man mit dem Alien selber erzählen soll, außer dass es das ikonischste, und ich weiß, das Wort sagt man eigentlich nicht, weil es gibt es nicht, aber es ist das ikonischste Filmmonster überhaupt. Und man kann nichts mehr damit erzählen. Es ist auserzählt. Und die Serie weiß es aber. Und dann erzählt es uns lieber etwas über den künstlichen Menschen.
Ja.
Und das ist das, was bei Prometheus und bei Covenant bei mir hängen geblieben ist, was den Blade Runner-Fan in mir einfach begeistert.
Ja.
Und dann kann ich alles andere ignorieren.
Und sie gehen ja so weit, dass sie das jetzt auch in Predator reindrücken. Da gibt es ja auch einen Androiden.
Stimmt. So. Und das ist jetzt schon das Interessanteste, weil der Predator selber sieht sehr merkwürdig aus.
Der sieht scheiße aus.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass er die Frisur von Julius hat. Warte mal, ist der da?
Ist Juicer?
Ich weiß nicht. Ja. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Wir müssen ganz langsam zum Schluss kommen. Haben wir ein Zitat, irgendetwas, was wir aus Alien bringen können? Und können wir jetzt nicht mit Flöte spielen? Ich habe nichts vorbereitet, wie so oft im Podcast.
Du hast nichts vorbereitet? Ich bin enttäuscht von dir.
Aber vielleicht fällt dir on the fly was ein.
Jetzt will ich den Fingersatz sagen, aber das mache ich nicht.
Ja, wenn du es nochmal ganz erotisch ins Mikrofon haust.
Nee, ich kann...
Ganz erotisch. ASMR-Eve heute da.
Weißt du, was ich sagen kann?
Believe in ASMR-Eve.
Ich kann selber so tun, als wäre ich ein Android hier auf einer Bühne. Und es ist total schockierend, dass das, was ich normalerweise in Jogginghose bei mir zu Hause mache, vor einer Bühne, vor einem Publikum mache, was wirklich gruselig ist. Und ein Wort zusammen, dir die Serie zusammenfasst. Das hören wir sogar in der Serie. Hören wir in Prometheus. Fascinating. Und damit sind wir durch.
Danke.
Danke.
So, hört man uns noch? Wir würden jetzt... Wir müssen euch erstmal danken, dass ihr hier so zahlreich seid. Ich meine, selbst die Gänge sind zu, selbst die Treppen sind zugesessen. Also, wow. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das freut uns sehr. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Wir können noch ein bisschen quatschen.
Absolut.
Über Alien 4 will vor allem Yves reden, habe ich gehört.
Ja, ich mag das.
Da sagt er sehr viel Ja dazu.
Ja, absolut.
Und das machen wir dann so. Und wir werden jetzt mit dem Stream aber aufhören. Das heißt, alle hier zu Hause können da leider nicht mehr mit uns reden, aber...
Hättet ihr mal kommen sollen.
Es gibt doch einen Alien-Earthstand. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr euch den Alien-Earthstand anschauen. Viel Spaß da draußen. Ihr habt jetzt hoffentlich Disney Plus angemacht, um euch das anzugucken. Und ansonsten hören und reden und sprechen wir uns bei Gelegenheit im Podcast bei Nerd und Kultur auf unseren YouTube-Channels Believe und Nerdkultur. Und bye.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.